Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und es ist der Politik-Podcast Folge 237. Er soll sich befassen mit Europas Energie, vielleicht etwas weit getragen. Das ist ein wahrhaft gewaltiges Feld, aber wir hören halt viel über den Streit zwischen Atomkraft, Erdgas, erneuerbaren Energien und der Rolle, die die Europäische Kommission dazu in den vergangenen Tagen gespielt hat. Vielen ist das Wort Taxonomie in der Berichterstattung aufgefallen. Darum soll es gehen. Es war übrigens schon Thema unseres Podcasts vor zwei Folgen, in der Folge 235, als Stefan Detjen, Bettina Klein und ich, Klaus Remme, uns über den EU-Gipfel, über Olaf Scholz, Emmanuel Macron unterhielten. Und auch da tauchte das Thema als ein möglicher Zankapfel bereits auf. Heute sind wir wieder zu dritt in diesem Redaktionsgespräch, wie wir den Politik-Podcast ja gestalten, anders als zum Beispiel im normalen Radioprogramm, wo wir auch den Moderator siezen, gesiezt werden, duzen wir uns hier als Kollegen, weil es einfach eine Art kollegiales Gespräch sein soll, ein Austausch, wie man ihn auch in der Mittagspause führen würde, wo der eine auf den anderen trifft und sich nach dem einen oder anderen Sachstand zu einem Thema erkundigt, das möglicherweise nicht sein eigenes ist, er oder sie nicht so tief drinsteckt. Heute sind wir zu dritt und zwar gleich in drei Ländern vertreten, Belgien, Brüssel und Paris in Frankreich. Christiane Kess ist bei mir, unsere Korrespondentin dort, und Peter Kapern, der in den letzten Tagen, aber auch in den Wochen und Monaten davor schon immer wieder dieses Thema Energie, Taxonomie und den möglichen Streit zwischen Deutschland und Berlin, andere sind beteiligt, auf dem Schirm hatte. Ich sage Hallo in beide Richtungen.
Hallo.
Grüße nach Paris und Berlin. Hallo.
Peter, beginnen wir vielleicht mit dir. Es war Mitternacht, es war fast Mitternacht und nicht irgendeine Mitternacht, es war die Nacht des Jahreswechsels. In der Silvesternacht, kurz vor 22 Uhr, kam dieser Vorschlag in die Regierungshauptstädte der EU, verschickt von der EU-Kommission. Und ich will mal eine Hörerinnen-Mail hier kurz mal ansprechen. Es gab mehrere, aber Marlene, können wir hier prognostische Fähigkeiten bescheinigen, die uns schrieb nach dem vorletzten Podcast. Ich fand es nur schade, dass im Teil über Taxonomie nicht zur Sprache gekommen ist, dass es sich um einen Delegated Act der Kommission handelt und die Einspruchs- und Torpedierungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten stark eingeschränkt sind. Und auch sagte sie, es wäre denkbar, dass die Kommission jetzt versucht, den negativen Backlash gegen den Act unter Weihnachten und Omikron zu begraben und das Ganze dann aussitzt und durchdrückt. Jetzt war es nicht der Windschatten von Weihnachten, es war der Windschatten des Jahreswechsels. Aber Peter, ist die Kommission wirklich so plump, dass sie denkt, dass nur weil das in einer Art Pause geschieht, in der die Medien vielleicht mal kurz woanders hingucken, tatsächlich zu ihren Gunsten wirken kann?
Also erstmal möchte ich der Hörerin, die du da zitiert hast, gratulieren zu ihrem Kenntnisstand. Denn die allermeisten, scheint mir, wissen überhaupt nicht, was das ist, ein Delegated Act und ein delegierter Rechtsakt und was das bedeutet. Insbesondere in der deutschen Diskussion scheint mir das völlig unterzugehen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Da wird ja jetzt gerade beraten, ob sich Deutschland denn bei der Abstimmung enthalten soll oder zustimmen oder ablehnen soll. Während ich ja eher der Meinung bin, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird es überhaupt gar keine Abstimmung geben. Mhm. Und das hat wiederum mit diesem Delegated Act zu tun. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, diese Theorie der versteckten Entscheidung, die hat es hier gegeben über Weihnachten und Silvester. Jetzt haben wir heute den 5. Januar. Und wenn man sich die Medienlandschaft, insbesondere in Deutschland, anschaut, muss man sagen, besonders erfolgreich war die EU-Kommission ja offensichtlich nicht, wenn sie versucht hat, dieses Thema unter den Teppich zu kehren.
Kann wohl sein.
Deswegen würde ich davon ausgehen, dass diese Theorie von Anfang an nichts anderes war als Mumpitz. Nein, in der Tat war es so, dass da bis in die letzten Minuten hinein verhandelt wurde. Ich stand an diesem Silvestertag in Kontakt mit Leuten in der Kommission und die haben mir geschildert, dass es dort sehr viele Fachabteilungen in der Kommission gibt, die immer wieder neue Formulierungsvorschläge gemacht haben, die dann in der großen Runde konsentiert werden mussten. Nein, es wurde wirklich an diesem Dokument gefeilt. Bis 21.53 Uhr war es genau. Da hat jemand dann auf den Send-Button geklickt und dann ging die E-Mail raus.
Die allermeisten konnten vermutlich am Neujahrstag, als sie davon erfuhren, mit dem Begriff Taxonomie nicht viel anfangen. Christiane, wie war das bei euch in Frankreich? Dieses Thema hatte in Deutschland einen gewissen Vorlauf, wenigstens unter uns Journalisten wussten wir, dass da was kommt. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben da irgendwie atemlos drauf gewartet, aber wie war das in Frankreich?
Also, dass da was kommt, das wusste man natürlich auch hier, aber ich finde das wirklich interessant, dass die deutsche und die französische Sicht auf dieses Thema so dermaßen unterschiedlich sind. Es hat so gut wie überhaupt kein Medienecho hier gegeben, also da musste man schon wirklich ein bisschen wühlen. Es sind vor allem die Wirtschaftsmedien, die sich damit auseinandergesetzt haben. Die Zeitung Les Echos zum Beispiel hat das ganz gut aufgegriffen und die, also zumindest bei dem, was ich gefunden habe, auch die einzige Reaktion einfangen konnte von jemandem aus der Regierung dazu, das war Europastaatssekretär Clément Beaune, der sich sehr neutral, würde ich mal sagen, dazu geäußert hat, der lediglich gesagt hat, dieser Text aus Brüssel, dieser Entwurf, der entspricht dem, was man sich in der französischen Regierung gewünscht hat. Er hat wortwörtlich gesagt, was wir uns gewünscht haben. Und mehr, recht viel mehr kam dazu auch nicht. Ich habe dann mal nachgeguckt auf der Seite von Greenpeace Frankreich. Da ist es natürlich, wird es natürlich ganz anders gesehen und anders kommentiert. Da ist die Rede von einem Greenwasher und davon, dass das ein Rückschlag für die Umwelt ist. Ja, und dann hört es fast schon auf. Es gab wirklich ein paar Zeitungen, die dann nochmal erklärt haben, worum es eigentlich geht, die sich eventuell auch vorher schon mal mit der Taxonomie auseinandergesetzt haben. Es ist auch vorher hier, ich glaube, genauso wie in Deutschland ein bisschen durchgesickert, dass es wahrscheinlich diesen Kompromiss geben wird, der sich ja abgezeichnet hat, dass man da Gas und Atomkraft mit reinpackt. Ich habe mich die letzten Tage immer gefragt, warum jetzt so wenig Reaktion aus Frankreich kommt, und die Erklärung, die ich finden kann, ist zum einen, dass ich glaube, die Regierung hier sehr wohl im Blick hat, was für Spannungen dieses Thema in der EU hervorgerufen hat und deshalb jetzt nicht in Jubelgeschrei, vielleicht auch mit oder meines Erachtens auch mit Rücksicht auf den deutschen Partner, nicht in Jubelgeschrei verfällt. Und zum anderen, glaube ich, ist die Erklärung tatsächlich auch, dass man sich in Frankreich von Seiten der Regierung sehr sicher gefühlt hat, dass das so kommen wird. Denn wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, ich glaube, es müssten 20 EU-Länder dagegen gewesen sein. Das stimmt, glaube ich, Peter, oder? Damit es nicht so gekommen wäre. Und das ist natürlich eine hohe Zahl, die sich ja überhaupt nicht abgezeichnet hat.
Also diese Diskussion hat wirklich viele Überraschungsmomente, muss man ganz einfach sagen. Diese Aufgeregtheit in Deutschland, die, soweit ich das verfolgen kann von Brüssel aus, in keinem anderen Land auch nur annähernd so ist. Die Überraschung, dass diese Taxonomie gekommen ist, die Überraschung, in welcher Form sie gekommen ist, alles das ist doch kaum nachzuvollziehen. Wir wussten seit dem 22. Oktober, dass Gas und Atomkraft in dieser Taxonomie enthalten sein würden. Das war die Nacht des EU-Gipfels hier in Brüssel. Und da hat sich Ursula von der Leyen vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir werden erheblich mehr Geld in erneuerbare Energien investieren müssen. Aber wir brauchen für die Grundlast Atomkraft und für den Übergang Gaskraftwerke. Und damit war völlig klar, dass diese drei Komponenten, erneuerbare Gas und Atomkraft, in dieser Taxonomie drin sein würden. Einen Monat später hat es eine Äußerung von Angela Merkel gegeben, wo sie gesagt hat, wir werden die Geschichte mit der Atomkraft nicht blockieren können, weil die Mehrheiten in der Europäischen Union einfach nicht so sind. Und dann gab es einen weiteren EU-Gipfel im Dezember. Klaus, du wirst dich erinnern, nachts die gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Macron, wo Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten gesagt hat, wir haben in den letzten Tagen miteinander über dieses Problem gesprochen und wir werden auch in den nächsten Tagen weiter gemeinsam darüber sprechen und wir werden einen guten deutsch-französischen Kompromiss finden.
Ja, das fiel mir
Dazu ist es dann, wenn ich das noch kurz sagen darf, dazu ist es dann allerdings nicht gekommen. Diese Kompromisssuche ist abgebrochen worden, etwa an den Weihnachtstagen. Genau kann ich das jetzt nicht terminieren im Kalender, aber Deutschland war nicht damit einverstanden, dass die Atomkraft da reinkommt. Frankreich war davon nicht runterzubringen. Und dann hat an einem bestimmten Zeitpunkt, ungefähr Ende der Weihnachtstage, die Kommission gesagt, wenn ihr sowieso nicht unter einen Hut zu bekommen seid, dann legen wir jetzt das vor, was wir für richtig halten.
Ja,
Christiane, du hast völlig recht, das Ding ist kaum aufzuhalten.
Ich erinnere mich daran gut, mir sind sowohl bei Emmanuel Macron wie bei Olaf Scholz jeweils Dinge aufgefallen. Das eine natürlich das gnadenlose Herunterspielen von Olaf Scholz, was die Bedeutung dieser Taxonomie angeht, in einer Art und Weise, die auch schon meiner Ansicht nach so übertrieben war, dass man dachte, na, warum macht er das? Als er sagte, das ist ein ganz kleiner Aspekt in einer großen Frage. So war es seine Wortwahl. Und er sagte, deutlich übertrieben, völlig übertrieben, wie das hier betont wird. Emmanuel Macron fand ich interessant, dass er in dieser nächtlichen Pressekonferenz eine Unterscheidung vorgenommen hat. Er hat gesagt, wir sind ja gar nicht der Ansicht und wollen auch nicht, dass die Atomkraft mit den erneuerbaren Energien gleichgestellt wird. Aber wir möchten doch die Anerkennung, dass es sich hier um eine CO2-arme Technologie handelt. Und wenn wir das Ganze, was wir ja hier gerade bereden, mit Blick auf die mögliche Erreichung von Klimaschutzzielen betrachten, dann sagen viele, ist natürlich die Atomkraft ein attraktiver Kandidat. Was ich mich nur frage, und das würde mich wirklich interessieren, wie ihr beiden das seht, warum braucht es denn diese Taxonomie überhaupt? Jedem ist klar, dass jedes Mitgliedsland seinen Energiemix selbst bestimmen darf, dass man sich auf Klimaschutzziele verpflichtet hat. Und jetzt geht es um private Kapital- und Geldströme, um Investitionen in der Zukunft. Und da frage ich mich doch, für die Erneuerbaren, meiner Ansicht nach, Steffi Lemke hat das, die Bundesumweltministerin, gestern auch nochmal klar gemacht, wir brauchten sowas nicht. Aber die Atomlobby, die braucht diese Taxonomie, meiner Ansicht nach, um Investitionen in eine Richtung zu lenken, die ein privater Geldgeber so möglicherweise nicht in Betracht ziehen würde. Ist das Ganze ein Lobbyerfolg und nicht mehr?
Also ich kann zumindest aus französischer Sicht dazu sagen, für Frankreich ist das natürlich fantastisch, dass jetzt auf EU-Ebene der Atomenergie dieser grüne Stempel aufgedrückt wird. Denn Emmanuel Macron setzt voll und ganz auf diese Art von Energieversorgung. Das ist jetzt in Frankreich nicht wirklich neu. Ich sage immer ganz gern, die Atomkraft gehört in Frankreich quasi zur DNA des Landes. Das hat eine lange, lange Geschichte, wird verbunden mit diesem Unabhängigkeitsmythos, mit Fortschritt, mit Größe und so weiter. Und Emmanuel Macron hat das ja nochmal aufgegriffen. Er hat das erst im Oktober getan, als er seine Vision vorgestellt hat, wie er sich Frankreich 2030 vorstellt. Und da hat er gesagt, er will massiv in die Atomkraft investieren und er will zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder neue Reaktoren im Land bauen. Jetzt muss man wissen zum Hintergrund, nicht nur Frankreich ist als Land verschuldet, sondern auch der staatlich dominierte Elektrizitätskonzern EDF ist hoch verschuldet. Die Reaktoren sind zu einem großen Teil marode. Es geht wirklich darum, neue Investitionen zu bekommen. Und dafür ist das natürlich, wie gesagt, fantastisch. Es gab hier einen Wirtschaftsjournalisten, der diese Entscheidung oder diesen Entwurf aus Brüssel so kommentierte, dass er gesagt hat, wenn wir das nicht bekommen hätten, dann wäre die Atomkraft in Europa tot gewesen, weil kein Mensch mehr darin investiert hätte. Und das wäre für Frankreich ein Riesenproblem gewesen.
Peter, was glaubst du?
Nun hat ja Frankreich im Zuge dieser Verhandlungen nicht das bekommen, was es ursprünglich mal wollte. Ich erinnere noch mal an das Statement von Ursula von der Leyen im Oktober. Sie hat gesprochen von Erneuerbaren, von Gas als Brückentechnologie und von Atomkraft für die Grundlast. Da war kein zeitliches Limit drin. Da war nicht mit ausgesagt, dass Atomkraft etwas für einen Übergangszeitraum ist. Aber genau das ist es, was sich jetzt in der Taxonomie findet. Das heißt, da hat Frankreich jedenfalls Abstriche machen müssen, weil die Nutzung der Kernkraft jetzt unter den Taxonomie-Gesichtspunkten begrenzt ist. Klaus, wenn du die Frage stellst, warum braucht es diese Taxonomie eigentlich? Mhm. Wir haben in den letzten Jahren doch sehr häufig festgestellt, dass Banken, Fonds, Finanzinstitutionen Investments anbieten, Fonds, in die Leute ihr Geld stecken sollen, Leute und institutionelle Anleger und die damit geworben haben, dass es sich um grüne Anlagen handelt. Und viele dieser grünen Labels waren nichts anderes als Greenwashing. Und das war nun der erste Sinn, das erste Ziel dieser Taxonomie, das Greenwashing zu beenden, damit, wenn du mit deinem 100-Euro-Schein, den du am Ende des Monats übrig hast und damit zur Sparkasse in Berlin gehst und sagst, ich möchte das Geld jetzt investieren, aber bitte sauber, damit du dich darauf verlassen kannst, dass grün drin ist, wo auch grün draufsteht. Das war die Grundidee. Für diejenigen, die in der Taxonomie jetzt aufgenommen sind, diejenigen, die das Kapital aufnehmen, die dein Investment nehmen, um ein Kraftwerk zu bauen, ein Windrad zu bauen, hat das den Vorteil, dass sie für Gelder, die du zur Verfügung stellst, weil das grüne Label drauf ist, etwas weniger Zinsen zahlen müssen als für andere Gelder am Finanzmarkt. Und das ist dann ein finanzieller Vorteil für solche Investments. Und deswegen ist Frankreich so glücklich damit, dass die Atomkraft in der Taxonomie auftaucht.
Ich will mal so ein paar Zahlen einstreuen, weil ich das hier sehe und möglicherweise wird dann die Bedeutung des Themas etwas klarer. Ich sehe das hier in einer Grafik mit weltweit 442 aktiven Atomkraftwerken zu tun. Die meisten stehen in den USA, aber dann folgt schnell Frankreich mit 56, eines in Bau, mit 52 in China, 14 in Bau. Und wenn wir auf die Anteile schauen, die ein jeweiliges Land an Strom durch Atomkraft erzeugt, dann sind die Franzosen weltweit führend mit über 70%. Aber dann folgen schnell Staaten wie Ungarn, wie Bulgarien, Belgien mit einem relativ hohen Anteil, sodass diese Phalanx, dieses Bündnis, das da gegen Deutschland, gegen Österreich und ein paar andere Länder mehr, die diese Bezeichnung von Atomkraft als nachhaltig, die Lenkung dementsprechend der Finanzströme für falsch halten, schnell erklärlich wird, oder?
Naja, Angela Merkel hat schon im November eingestanden, dass es keine Mehrheit gegen die Aufnahme von Atomkraft in die Taxonomie gibt. Der delegierte Rechtsakt bedeutet, dass die EU-Kommission mutmaßlich am 18. Januar, wenn jetzt die Konsultierungsphase mit den Mitgliedstaaten und den Experten vorbei ist, ihren endgültigen Entwurf auf den Tisch legt. Jedenfalls sieht so die Planung der Kommissionssitzung für den 18. Januar aus. Und danach haben die Mitgliedstaaten 4, maximal 6 Monate Zeit, um diese qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, um diese Regelung noch aufzuhalten.
Ach, das wusste
qualifizierte
ich nicht.
Mehrheit heißt.
Ach, ich dachte, dass dieser Konsultationsprozess praktisch die letzte Phase ist. Da kommt also danach nochmal ein Spielraum.
Nein, diese Konsultationsphase läuft jetzt 12 Tage lang bis zum 12. Januar. Das ist die Phase, in der die Mitgliedstaaten und auch die Experten, die da, insbesondere Finanzmarktexperten, die da mit eingeschlossen sind, sagen können, wir hätten gerne noch dies geändert, wir hätten gerne noch das geändert. Dann wird die Kommission diese Änderungsvorschläge sich anschauen und am 18. Januar, so ist der Plan, die endgültige Taxonomie auf den Tisch legen. Und dann gibt es eben nicht ein Datum für eine Abstimmung in irgendeinem Ministerrat. Deswegen wundert mich die heute so mit Werf geführte Debatte in Deutschland darüber, ob sich Deutschland denn enthalten könne oder ob es nicht doch dagegen stimmen müsste. Und dann haben die Mitgliedstaaten 4, maximal aber 6 Monate Zeit, um diese qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen. 20 Mitgliedstaaten, die 65% der EU-Bevölkerung vertreten. Heute ist klar, dass es diese Blockademehrheit nicht geben wird, wegen der Aufzählung, die du da eben gemacht hast, der Länder mit Atomkraft oder Interesse an Atomkraft. Insofern prognostiziere ich, es wird überhaupt keine Abstimmung geben, außer die Bundesregierung legt großen Wert darauf, ostentativ zu zeigen, dass sie in einer Minderheitenposition in der Europäischen Union ist. Ob das klug wäre, bezweifle ich.
Christiane.
Also es wird offenbar, so wird es auch hier gedeutet, weitgehend dabei bleiben, was wir jetzt eigentlich schon wissen und was wir jetzt schon kennen. Mir ist ein Aspekt noch wichtig, weil Peter, du hast das richtig gesagt, es ist in diesem Entwurf nicht hundertprozentig das, was Frankreich sich ursprünglich gewünscht hat. Da gibt es eine gewisse Begrenzung. Und ich finde, das wird jetzt interessant zu sehen in den nächsten Jahren, denn es wird hier jetzt auf französischer Seite erst einmal so interpretiert, das ist bahnbrechend dafür, dass jetzt Investitionen stattfinden können. Aber natürlich, also in die Atomkraft, Atomenergie. Aber natürlich gibt es auch hier Kritiker, die darauf verweisen und sagen, neue Atomkraftwerke, die Emmanuel Macron, die Regierung ja bauen will, könnten erst zwischen 2040 und 2050 überhaupt in Betrieb gehen. Das würde, wenn ich den Entwurf aus Brüssel jetzt richtig verstehe, immer noch in diese Zeit fallen, um da quasi das Go dafür zu bekommen. Aber auf der anderen Seite müssen in Frankreich 12 Reaktoren bis 2035 abgeschaltet werden. Und diese Lücke muss geschlossen werden. Und da ist natürlich schon die Frage, wofür entscheidet man sich dann? Ich will einen Aspekt noch einbringen, weil der ein bisschen untergeht beim Atomland Frankreich. Ich finde, dieses Label stimmt auch. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, die erneuerbaren Energien sollen hier auch ausgebaut werden. Das ist so. Der Ausbau hinkt hinterher hinter den Zielen, die man sich gesetzt hat. Darauf wird auch immer wieder hingewiesen. Das wird auch kritisiert. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass er weitergehen soll, dass er voranschreiten soll und dass die Atomenergie, diese Zahl will ich zumindest auch noch nennen, der Strom kommt, ich glaube, Klaus, du hast es schon gesagt, bis über 70% aus Atomkraftwerken im Moment. Und das soll reduziert werden auf 50% im Jahr 2035. Da muss man dazu sagen, da hat Macron das Ziel der Vorgängerregierung, seines Vorgängers François Hollande, nochmal ausgeweitet. Das ursprüngliche Ziel war eigentlich 2025 gewesen für diese Reduzierung.
Peter, du hebst den Finger. Darf ich kurz vorher Christiane fragen? Denn ich sehe hier etwas, das ich nicht verstehe. Wenn diese Zahl, die ja so oft zitiert wird, über 70% Atomkraft in Frankreich, was die Stromgewinnung angeht, wie ist es dazu gekommen? Denn wir wissen um die Risiken, die ja nun in Frankreich und in Deutschland nicht anders verteilt sind, die einen Nachbarn von Frankreich nervös machen müssen, wenn es um alte Reaktoren geht. Ich habe heute Morgen gehört, übrigens vielleicht kleiner Hörtipp, in unserer Umweltsendung am Vormittag, wo zurzeit eine entsprechende Serie läuft und Frankreich das Thema war, dass es durchaus nicht so ist, dass die Franzosen wie ein Mann oder eine Frau hinter der Atomkraft stehen, sondern dass das Land doch auch relativ gespalten ist, mit einer knappen Mehrheit, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, die hinter dieser riskanten Form von Energiegewinnung stehen. Aber wenn wir die Kosten anschauen und die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte, wie kann es sein, dass der Ausbau so massiv vorangetrieben wurde?
Ja, okay, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Ich versuche das mal aufzudröseln. Also was diese starke Unterstützung der Atomkraft betrifft, die ist da. Ich glaube, die letzte Umfrage war 60%. Das finde ich schon viel. Da würde ich nicht unbedingt von einem gespaltenen Land sprechen, vor allem weil der Rest jetzt auch nicht unbedingt Atomkraftgegner sein müssen. Das ist das eine. Woher es kommt, ist, es hat einfach eine lange Geschichte. Es geht ja wirklich auf Charles de Gaulle zurück, der aus dieser historischen Erfahrung von französischen Niederlagen und dem Verlust der Kolonien an diesem Mythos der Stärke und der Unabhängigkeit festhalten wollte und dann damit die Atomkraft auch belegt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Frankreich auch Atomwaffen hat. Also nicht nur bei der zivilen Nutzung, auch bei der militärischen gibt es diesen Mythos der Unabhängigkeit, der jetzt in der aktuellen Debatte eigentlich nur durch den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon in Frage gestellt wird, der darauf verweist, dass man so unabhängig da gar nicht ist. Denn immerhin braucht man für Atomkraft Uran und die muss man sich aus dem Niger holen. Die kommt ja schließlich nicht aus Frankreich. Du hast noch gefragt, also ich finde nicht, dass in der aktuellen Debatte, auch jetzt im Wahlkampf, die sich anbahnt, da sehr viele Nuancen oder Spaltungen zu spüren sind. Das sind neben Mélenchon allein die Grünen, die für einen Ausstieg plädieren, meines Wissens auch nicht alle, aber der Präsidentschaftskandidat der Grünen, Yannick Jadot, tut das mit einem Horizont von etwa 20 Jahren. Ansonsten ist wirklich von den Kommunisten bis über die Konservativen bis ganz in die weit rechts stehende Politik ist man sich einig, dass man auf Atomenergie setzen soll. Also diese Spaltung fällt mir schwer, das zu erkennen.
Peter, kriegen wir mit dir den Schwenk Richtung Erdgas hin? Denn darüber müssen wir auch noch reden.
Stell mir die richtige Frage, dann schaffen wir das.
Denn mir fällt auf, dass möglicherweise hier ein Kalkül aufgeht, das sich auch in Deutschland so mancher Grüner stellt. Denn ich habe das immer als zwei Seiten einer schmutzigen Medaille genannt hier in den letzten Tagen. Dieser Geschmack, den die Taxonomie, so wie sie im Moment entworfen wurde, eben auch enthält, dass hier Deutschland und Frankreich als zwei politische Schwergewichte jeweils ureigene Interessen durchgesetzt haben. Und die deutsche Seite war eben daran interessiert, einen durchaus nicht nachhaltigen Stoff, fossilen Stoff wie Erdgas, hier als grün zu labeln, weil man ihn schlicht braucht, auf ihn angewiesen ist. Eine dreckige Lüge, so hat es der Chef der grünen Jugend vorgestern genannt. Robert Habeck als grünen Chef ist da anderer Meinung, nicht was Gas als solches angeht, aber was den Sinn und Zweck angeht und den Übergangscharakter, das alles findet er in dieser Verordnung okay. Bist du, ihr habt ja beide den Blick von außen auf Deutschland, bist du überrascht über die Haltung, die sich hier in der neuen Ampelkoalition breit macht, oder ist das alles folgerichtig?
Ich finde die Reaktion der Grünen in zweierlei Hinsicht verständlich. Wenn Atomkraft, die zum Gründungsmythos der Grünen gehört, deren Ablehnung zum Gründungsmythos der Grünen gehört, so wie der Ausbau der Atomenergie zur DNA Frankreichs gehört, sich jetzt echauffieren darüber, dass diese so viele Jahrzehnte lang bekämpfte Energieproduktionsform plötzlich ein grünes Siegel bekommen soll, das kann man verstehen, die Aufregung darum. Andererseits werde ich auch den Verdacht nicht los, dass die Grünen ganz besonders laut Atom, Atom schreien, damit möglichst wenig im Moment über das Thema Gas gesprochen wird. Oder genauer gesagt darüber gesprochen wird, dass die Grünen seit gerade einmal 5 Wochen Teil einer Regierung sind, die den zweifellos klimaschädlichen Energieträger Gas auch mit einem grünen Label versehen will. Insofern hat dieses Atomgeschrei in Deutschland meines Erachtens auch die Funktion eines Ablenkungsmanövers. Ganz eindeutig stellt sich das so für mich dar, hier aus der Brüsseler Sicht.
Und Christiane, wenn du dir das Echo in Frankreich anguckst, hast du das Gefühl, dass die Franzosen da mehrheitlich kommentieren, Deutschland sei auf einem Irrweg, oder wird Deutschland auch dieser Erfolg, wenn ich das mal so sagen darf, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, der Kurs, der da für die nächsten Jahre absehbar ist, auch geneidet?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu in letzter Zeit eine Stimme gehört hätte. Ich wollte noch kurz sagen zu den Grünen, und Klaus, du warst ja dabei, als Annalena Baerbock hier in Paris ihren Antrittsbesuch absolviert hat, was ich, du vielleicht nicht so aus deutscher Sicht, aber was ich aus französischer Sicht schon seltsam fand, ist, dass da eine grüne Außenministerin antritt und dann gefragt wird nach der Taxonomie, und der einzige Satz, den sie dazu gesagt hat, an der Seite von ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian, ist kurz und knapp gewesen, dass wir dazu unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ja bekannt.
Ja, das war eine merkwürdige Szene, fand ich auch. Ich habe es mir einerseits so erklärt, dass sie, es war ja der, ich überlege gerade, wie die Reihenfolge war. Es war der Auftakt. Es war wirklich ihr erster Auftritt in Frankreich. Sie ist danach nach Brüssel weitergefahren und dann erst nach Warschau. Ich habe mir das mit einer gewissen Vorsicht erklärt, mit dem Bemühen, ja, keinen Fehler zu machen hier in den ersten Minuten auf europäisch und internationalem Parkett. Es half nicht, dass wir Journalisten in solchen Pressekonferenzen selten die Gelegenheit haben, nachzufragen, weil die Fragen natürlich extrem begrenzt sind und dann auch noch aufgeteilt werden müssen, jeweils auf die deutsche und die französische Seite. Insofern ist sie mit diesem einen Satz durchgekommen, aber es zeigt mir natürlich, dass dieses Thema beide Seiten schon länger beschäftigt. Peter?
Ah ja, natürlich. Der Streit um die Energieproduktion ist fast so alt wie die Europäische Union, und die Art und Weise, wie die Staaten ihren Energiebedarf decken, gehört zu den Kernbereichen nationaler Souveränität, die von der EU eben nicht angetastet wird. Es gibt etliche Formen der Kooperation im Energiebereich. Es gibt Verabredungen darüber, die Länder untereinander mit Leitungen zu verbinden, damit, wenn mal in Deutschland ein Kraftwerk ausfällt, Strom aus Belgien dorthin geliefert werden kann oder, das ist dann öfter der Fall, der Strom andersrum fließen kann. Es gibt Überlegungen, ob man gemeinsam Gas einkauft und dergleichen mehr. Es gibt ein Genehmigungsverfahren für Pipelines, die da errichtet werden, Stichwort Nord Stream 2. Aber unter dem Strich bleibt, jedes Land macht bei der Energieproduktion das, was es für richtig hält. Und da sind Deutschland und Frankreich nun einmal nicht unter einen Hut zu bringen. Aber noch einmal, bei dieser Taxonomie, da geht es in erster Linie um ein Finanzmarktinstrument. Da geht es nicht darum, dass Länder gezwungen werden sollen, ihren nationalen Energiemix zu verändern. Gleichwohl hat man bei der Debatte, die in Deutschland geführt wird, phasenweise den Eindruck, genau darum gehe es, nämlich irgendwie jetzt doch nochmal die Atomkraft in Deutschland populär zu machen oder nicht.
Na, letzteres vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass diejenigen, die sagen, privates Kapital, wenn es einfach in Massen strömt und dann in eine Hochrisikotechnologie, dann zieht das immer auch staatliche Gelder nach sich. Da werden private Investoren sicherlich eine gewisse Rückendeckung erwarten. Ja, du hebst den Finger?
Ja, Klaus, aber dafür muss man doch einfach mal die Wahrheit über die Finanzseite der Atomindustrie kurz mal in den Blick nehmen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass die Atomenergie zur DNA Frankreichs gehört. Zu dieser DNA gehört aber auch dieser unglückselige Versuch, einen Reaktor in Flamanville zu bauen. Eben. Ich glaube, die Bauzeit liegt jetzt bei 16 Jahren. Mhm. Der Bau ist nicht abgeschlossen. Die Kosten sind gestiegen von 3,3 Milliarden auf 20 Milliarden Euro. Die Endlagerproblematik ist nirgendwo gelöst, auch in Frankreich nicht, wo ein kleines Endlager gerade gebaut wird, projektiert wird, aber nicht das Endlager, das benötigt wird, um den ganzen strahlenden Müll aus diesen 56 Reaktoren unterzubringen. Genau. Und auch das werden Investoren alles mit in den Blick nehmen. Und vielleicht noch eine kleine Fußnote. Christiane, hilf mir, wenn dir der Name einfällt, aber mir fällt er nicht ein. Es gibt, so geht die Pharma hier in Brüssel, bereits jetzt in Frankreich ein grünes Label für Finanzmarktprodukte, das auf französischer Ebene entwickelt wurde, von staatlichen Institutionen und französischen Banken. Und dieses grüne Label für Energieinvestitionen schließt die Atomkraft aus.
Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, das weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachgucken.
Ich weiß, dass du weg musst. Insofern lass uns möglicherweise doch hier jetzt relativ schnell zum Schluss kommen. Mir fällt auf, und das wurde ganz klar aus dem, auch was du gerade gesagt hast, Peter, hier wird auch viel mit Wetten auf die Zukunft gearbeitet. Niemand weiß, wie sich diese privaten Ströme entwickeln werden. Es wird mit Technologie gearbeitet, die hier praktisch so schnell als Schlagwort kommt, und zwar auf beiden Seiten, auf der Gas- und auf der Nuklearindustrie, von der niemand weiß, wie lange das dauert, wenn ich an diese neuen Reaktortypen, die dann auch möglicherweise sogar noch Atommüll recyceln können, denke, dann existieren die allenfalls auf dem Papier und haben selbst dort schon schnell wieder ihre sachlichen Kritiker. Und was das Gas angeht, haben wir gerade von Parteipolitikern der Grünen hierzulande gehört, ja, diese Investitionen in Gasinfrastruktur, die werden sich ja über kurz oder lang nicht auf dreckiges Erdgas richten, sondern die seien Wasserstoff-ready oder man redet schnell von Biogas. Auch da würde mich die Zeitachse interessieren und die Frage, ob diese denn dann verlässlich ist. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Einschätzungen aus Brüssel und aus Paris. Darf ermuntern, euch, sie, uns zu schreiben in Bezug auf diese Diskussion, aber sicher auch auf andere Themen, was euch auffällt. Das Ganze unter politikpodcast@deutschlandfunk.de und sage Tschüss zu Peter Kapern, zu Christiane Kess und verabschiede mich, Klaus Remmel.